Christian, wir müssen wieder über die Weltwirtschaftslage reden. Es tut sich so wahnsinnig viel.
Das tut sich nichts Erfreuliches und die Welt rutscht immer mehr in eine geopolitische Rezession.
Hier ist Lookout, der Podcast für Geopolitik und Weltwirtschaft. Und wir, das sind Eva Weißenberger
und Christian Käsberg.
Geopolitische Rezession, das ist ein Begriff, den der US-Politikwissenschaftler Ian Bremmer geprägt hat. Du hast den schon eingeführt bei uns hier im Podcast in unserer Folge, die wir im Juli aufgenommen haben. Und damit hast du vieles vorhergesagt, was dann seither passiert ist in den letzten 7 Monaten. Zur Erinnerung, was man darunter versteht, also das heißt, das internationale Klima verschlechtert sich, die regelbasierte Weltordnung bricht zusammen, an ihre Stelle tritt maximal eine machtbasierte Weltordnung, wenn man überhaupt von Ordnung sprechen kann. Autoritäre Regime sind im Vormarsch und die globale Zusammenarbeit funktioniert nicht mehr. Und ein wichtiges Merkmal dieser geopolitischen Rezession ist, niemand will führen, diese diffuse Weltgeografie, niemand will gestalten. Und in diesen machtleeren Räumen entstehen Konflikte, Krisen, ja sogar Kriege. Und das führt wieder zu Spannungen. Und das ist das zentrale Risiko für die Weltwirtschaft, für die Volkswirtschaften, für die Staaten und auch für die Unternehmen. Und eines fällt mir da aber auf, weil ja Ian Bremmer sagt, niemand will führen. Wenn man sich jetzt aber anschaut, was der neue US-Präsident Donald Trump tut, er setzt im UNO-Sicherheitsrat eine Resolution pro Russland durch. Er macht massiven Druck auf die Ukraine, doch ihre Bodenschätze ihm einfach so zu überlassen und herauszurücken. Er drängt die Ukraine in einen Diktatfrieden. Das klingt für mich nicht so, als würden die USA nicht führen wollen. Die Frage ist nur, wohin?
Ja, die einfache Antwort wäre ins Verderben, also uns alle und Amerika. Aber Galgenhumor beiseite, Amerika führt nicht. Das ursprünglich aufgeklärte Eigeninteresse der Amerikaner an einer weltpolitischen Ordnung, die schlussendlich auch ihnen selbst nützt, ist über die letzten 2 Jahrzehnte fast völlig erodiert. America First ist die neue Ausrichtung, die schon in der Amtszeit von Barack Obama begonnen hat und zielt darauf ab, mit einem Fokus auf den indopazifischen Raum, wo in den nächsten Jahren ökonomisch der Bär steppt und China ein ernstzunehmender Konkurrent wird, die Position der USA als militärisch und wirtschaftlich dominante globale Supermacht für lange Zeit abzusichern. Dabei hat man bis vor kurzem noch gedacht, dass ein halbwegs kräftiges und geeintes Europa den USA dafür nützlich sein könnte. Und Joe Biden hat uns unglücklicherweise in dieser Hoffnung bestärkt. Donald Trump setzt auf das Gegenteil. Er hat gesagt, die EU wurde gegründet, um die USA abzuzocken. Dass er allerdings bereit ist, dafür auch die Ukraine unter den Bus zu werfen, war bisher nur sozusagen der äußerste Rand des Befürchtungsspektrums und wird jetzt schreckliche Wirklichkeit. Wie ein fassungs- und hilfloses Europa, das sich vorwerfen lassen muss, jahrelang auf den Händen gesessen zu sein, nun angesichts leerer Kassen mit diesem unerwartet raschen und heftigen Bruch dieser transatlantischen Achse umgehen wird, bleibt unbeantwortet. Aber die geopolitische Rezession hat mit Sicherheit Fahrt aufgenommen.
Ein fassungs- und hilfloses Europa, hast du jetzt gerade gesagt, das ist ein harter Befund. Ich fürchte, ein treffender. Schauen wir uns mal die einzelnen Länder ein bisschen genauer an, der Reihe nach. Wo steht denn Deutschland jetzt nach der Bundestagswahl?
Naja, also Deutschland hat einmal vorgezogene Neuwahlen in schwierige Koalitionsverhandlungen hinein manövriert, die mit viel Aufwind für die populistischen Ränder, nahezu jeder Zweite unter 25 hat entweder links oder die AfD gewählt. Frankreich ist in einer langwierigen politischen Krise. Das Vereinigte im Vereinigten Königreich sucht eine unpopuläre Regierung nach einer neuen, vielleicht sogar militärischen Rolle in Europa und in der Welt. Und Italien, ausnahmsweise einmal vergleichsweise stabil, ist aber viel zu schwach, um die globale Ordnung zu stärken.
Du hast ja vorher gesagt, das Machtgewicht verlagert sich in den indopazifischen Raum. Wie schaut es um die asiatischen Mächte aus? Können die dieses Machtvakuum füllen? Wollen die das?
Auch nicht viel besser. Denk an Japan. In einer politischen Zeitenwende nach der Wahlschlappe der liberaldemokratischen Partei, die jahrzehntelang das Land regiert hat, Südkorea in einer Staatskrise und im Zustand völliger politischer Verwirrung, Indien, die plausibelste globale Führungsmacht der Entwicklungsländer arm und auf nationale Interessen fokussiert. Und China könnte nicht einmal führen, wenn es wollte, weil die Chinesen werden von anhaltenden wirtschaftlichen Problemen gepeinigt und es fehlt ihnen die Legitimität und die Softpower als verantwortungsvoller, verantwortungsbewusster internationaler Akteur. Und das Parteidogma von Priorität von nationaler Sicherheit und innenpolitischer Kontrolle lässt eine solche weltpolitische Rolle auch gar nicht zu.
Und wenn man nach Kanada schaut, dort steht Justin Trudeau, der quasi so ein guter Freund der Europäer ist oder zumindest hier sehr beliebt ist, auch vor dem Aus, ne?
Ja, steht vor dem Aus und andere ambitionierte Akteure, die wir uns noch einfallen können, sind wirtschaftlich ebenfalls schwach oder Schurkenstaaten oder haben Defizite bei der Legitimität. Schauen wir in den globalen Süden, hat außerdem allgemeinen Wunsch nach einer multipolaren Welt, wo alle an einem Tisch sitzen, wenig gemeinsam und ist weder stark noch organisiert genug, um die Welt aus dieser Rezession hinauszuführen. Oder Länder wie Saudi-Arabien oder die Türkei, Brasilien oder Südafrika, denen fehlt trotz wachsenden Gewichts und auch globaler Ambition das Ansehen, um weitreichend die globale Reformen nach vorn zu bringen. Und Russland hat als Schurkenstaat trotz der drohenden Rehabilitierung durch König Trump keinen Führungsanspruch. Und das heißt, in dieser gegenwärtigen politischen Konstellation gibt es wenig Aussichten auf friedliche Reform und Erneuerung der globalen Ordnung. Und das heißt für dich, für mich und für alle, die uns zuhören, dass wir uns auf immer größere geopolitische Instabilität und zunehmendes Risiko wirtschaftlicher Störungen und gefährlicher militärischer Zusammenstöße einstellen müssen.
Gut oder besser sollte ich sagen schlecht. Was kommt da jetzt konkret auf uns zu? Was kommt auf die Welt zu?
Also ich würde das einmal schnell in drei Themen einteilen. Da geht es um Kriege, Gewalt und Eskalationspotenziale mit den Brennpunkten noch immer in der Ukraine und im Mittleren Osten. Es geht um vorprogrammierte Krisen mit globalen Implikationen rund um die Unberechenbarkeit der amerikanischen Politik und die Systemrivalität zwischen den USA und China. Und es geht um Wirtschaftskonflikte, die mit ihren negativen Folgen auf das Wachstum, Kriege und Krisen mit zusätzlichen Brennstoff erfolgen. Vieles davon haben wir in unseren Podcasts abgearbeitet und viele spannende Aspekte hast du in deinen wirklich tollen Interviews mit Münkler und mit Weigelin ausgeleuchtet.
Danke schön. Beide Folgen verlinken wir natürlich in den Shownotes. Gehen wir es mal der Reihe nach durch. Beginnen wir mit dem für uns, die wir im Frieden aufgewachsen sind, schwierigsten Thema, also politisch, emotional, wirklich schwierigsten Thema, Kriege, Gewalt, Eskalationsspirale. Und ich versuche es mal positiv zu drehen. Wenn man sich zwei akute Schauplätze anschaut in der Welt, das wäre die Ukraine und der Nahe Osten. Da haben wir auf der einen Seite im Nahen Osten zumindest diesen Geiseldeal, der einen Tag vor der Amtseinführung Donald Trumps beschlossen wurde zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas. Und auf der anderen Seite in der Ukraine haben wir einen Waffenstillstand erstmals seit 3 Jahren zumindest irgendwie in Vorstellungsnähe, wenn auch ein Diktatfrieden, wie du so schön oder auch da muss man sagen, schier gesagt hast, von Gnaden von König Trump, also per russischem Diktat. Trotzdem, nach so viel Tod, Leid, Vertreibung, kann man das nicht auch irgendwie positiv sehen?
Also jede Linderung der humanitären Katastrophen, die sich in den vergangenen Jahren vor unseren Augen abgespielt haben, ist ein Riesenschritt in die richtige Richtung. Aber was man nicht dabei vergessen dürfen, ist, dass auch beispielsweise durch die Konzilianz der Trump-Administration gegenüber Russland ein seichter Waffenstillstand zustande kommt. Dann führt das vermutlich nur zu einer optischen Korrektur des geopolitischen Lagebilds, nicht? Weil ohne echten Friedensvertrag mit robusten amerikanischen Sicherheitsgarantien beginnt am Tag 1 nach einem solchen Waffenstillstand die Aufrüstung für die zweite Folge der Auseinandersetzung. Russland bleibt ein Schurkenstaat, der es gerade noch Weltmacht nur in einer Welt der Kriege und Konflikte geopolitisch relevant bleibt und deshalb im Tandem mit Nordkorea und dem Iran weiter auf die Destabilisierung der Weltordnung setzen muss und darauf setzen muss, insbesondere darauf setzen muss, dass die EU als handlungsmächtiger, eigenständiger Akteur verhindert wird, weil in einer Viermächte-Welt der Wirtschaftszwerg Russland eine noch kleinere Rolle spielt, als es sie ohnehin schon spielt. Das heißt also, Konflikt und Feindseligkeit von Einflussnahmen, beginnend mit Einflussnahmen auf die Innenpolitik in EU-Ländern, Sabotageakte, Cyberattacken und alles, was sonst noch in diesem Köcher der hybriden Kriegsführung drinnen ist, bestimmt weiterhin die Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Russland. Mittlerer Osten, zweites Thema, dort ist die regionale Machtprojektion durch Stellvertreter des Irans zu Ende, als Kollateralschaden auch die einzig denkbar nachhaltige Lösung, nämlich eine Zwei-Staaten-Lösung für Palästina. Aber die existenzielle Bedrohung Israels durch den Erzfeind, durch den atomaren Schwellenstaat Iran, bleibt unvermindert bestehen. Die Israelis sind natürlich im Augenblick verlockt, diese Schwäche auszunützen und den Erzfeind Iran endgültig zu neutralisieren und dort einen Regimewechsel herbeizuführen. Das heißt, es werden diese verdeckten Operationen mit asymmetrischen Mitteln, wie man sie nennt, Attentate, Sabotage kritischer Infrastruktur, Spionage, Cyberangriffe, wo die Israelis bewiesen haben, wie gut sie das können, werden weitergehen. Eine US-Unterstützung für den befürchteten Erstschlag gegen die Nuklearanlagen der Ayatollahs steht jetzt einmal in der ersten Phase der Amtszeit von Trump vermutlich nicht in den Büchern. Aber es gibt viel, was zu einer unkontrollierten Eskalation führen konnte. Und damit bleibt uns so wieder in der Ukraine im Mittleren Osten ein kalter Krieg übrig, der das Potenzial hat, sehr schnell wieder ein heißer zu werden.
Du hast jetzt gerade gesagt, das steht nicht in den Büchern. Das zweite Thema, das du vorher angesprochen hast, die neue Unberechenbarkeit der US-Amerikaner. Das ist völlig neu. Bisher waren sie ein verlässlicher Partner. Jetzt weiß man überhaupt nicht, was kommt. Wir beide haben im November kurz nach der Wahl Trumps eine Folge aufgenommen, die hieß Machtkonflikte, Zölle, was Trump 2.0 für uns bedeutet. Auch das verlinken wir in den Shownotes. Darin hast du vieles vorhergesagt von dem, was jetzt gekommen ist. Aber nicht in dieser Radikalität, nicht in dieser Geschwindigkeit. Trump baut die USA um oder besser gesagt, er häckselt sie klein mit der Kettensäge. Ja, also das ist relativ dramatisch, dieser Gestaltungsanspruch, den er hat, dass er Allianzpartner fallen lässt, dass er territoriale Expansion andenkt, dass er eben sagt zum Beispiel, ja, Grönland, das möchte ich haben, Panamaer Kanal gehört eigentlich immer schon uns. Auch in den USA, sie übernehmen die Putin-Propaganda, sie machen die Medienfreiheit kaputt oder desavouieren sie Reparationsforderungen an die Ukraine? Womit, wenn man mit irgendwas noch rechnen kann, womit müssen wir jetzt sonst noch rechnen?
Das ist wirklich schwer zu sagen. Aber ich glaube, was wichtig ist, ist, dass wir nicht mehr zulassen dürfen, dass unsere Vorstellungskraft vom Wunschdenken dominiert wird. Dieselben, die vor 6 Wochen noch sicher waren, dass America's Checks and Balances eine Urbanisierung der USA verhindern werden, sehen die institutionellen Leitplanken in den nächsten Monaten, und ich sage das jetzt sehr bewusst, zumindest auf eine sehr harte Probe gestellt. Während die Trump-Administration, wie vom Chefstrategen Steve Bannon so pointiert formuliert, in den öffentlichen Raum seit Wochen mit politischem Unsinn und politischem Unrat überflutet, funktionieren nämlich die Brems- und Kontrollmechanismen nicht per Dekret, sondern als rechtsstaatliche Prozesse und haben damit längere Reaktionszeiten. The jury is still out, aber richtig sicher, ob Verfassung, Gerichtsbarkeit, unabhängige Medien und Föderalismus in den verbleibenden 47 Monaten der Amtszeit von Donald Trump den in Schach halten können, ist sich so richtig niemand mehr. Ne? Tatsache ist aber schon heute, dass die in den USA begonnene und anhaltende Aushöhlung demokratischer Normen, politischer Institutionen und Rechtsstaatlichkeit weltweit, ob der weltweiten Beispielwirkung der Amerikas, Türen für den politischen Vandalismus auch anderswo aufmacht und die Salonfähigkeit rechtsextremer Autokratien und starker Männer oder starker Frauen weltweit stärkt.
Du drückst dich immer so gekonnt diplomatisch aus, ganz WKÖ-Wirtschaftsdelegierter natürlich. Das Originalzitat von Steve Bannon, das du gerade gebracht hast, der damals der Chef Medien- und Kommunikationsstratege von Donald Trump war, lautet Flood the zone with shit. Also das heißt, die Medien und die Öffentlichkeit werden mit so viel Unsinn und Shit beschäftigt, dass sie die wahren Probleme, Fehler und auch Malversationen der Trump-Regierung damals einfach nicht mehr sehen konnten, weil eben alle öffentlichen Kanäle so verstopft sind. Und in dieser Gemengelage geht auch das dritte große Thema unter derzeit, das du vorher angesprochen hast, das ja unter Trump auch nicht neu ist, sondern das hat auch Biden schon betrieben. Das geht vielleicht schon auf Obama zurück, wirst du uns dann erklären. Der angedrohte Umbau der Weltwirtschaftsordnung zugunsten der USA per Handelskrieg, also Zölle, 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 und dieses strategische System Rivalität mit China. Und da gibt es das Stichwort DeepSeek. Auch dazu haben wir schon eine Folge gemacht, die hieß, was planen die Tech-Bros? Auch die verlinken wir. Und da geht es um ein chinesisches KI-Startup, das mit sehr wenig Geld auch ein Large Language Model gemacht hat, das jetzt eben den amerikanischen Modellen Konkurrenz machen kann. Das hat Investoren verunsichert, im Westen große Bedenken ausgelöst, auch sicherheitspolitischer Natur. Und ich glaube, man muss aber dazu sagen, laut den Chinesen war das so billig, das wissen wir ja eigentlich gar nicht, ob das wirklich mit ein paar Millionen machbar ist, wofür die anderen hunderte Milliarden oder Billionen brauchen. Also kommen wir mal auf das Thema, Umbau der Weltwirtschaftsordnung, die da im Hintergrund ja weiterläuft.
Also gut beobachtet ist, dass du davon im Augenblick relativ wenig merkst. Also bis auf erratisches oder sagen wir besser experimentelles Schwingen der Zollkeule ist wenig geschehen, wahrscheinlich, weil sich auch damit wenig Quick Wins realisieren lassen. Aber es spricht absolut nichts dagegen, dass in diesem Bereich mittelfristig auch eine konsequente Umsetzung der Trumpschen Agenda droht und an den Folgen besteht auch kein Zweifel. Zollschranken münden in den USA allerlang in Preisschübe, Importrückgänge, in eine Aufwertung des Dollars, in höhere Zinsen, Steuersenkungen drücken die US-Defizite und Schuldenquote nach oben und Abschiebungen oder eine stärkere Kontrolle der Immigration werden zu Arbeitskräftemangel führen. Alles zusammen bremst Handel, bremst Investitionen, bremst Wachstum in den USA und belastet damit mittelfristig eine ohnehin fragile und schwache Weltkonjunktur. Und während Trumponomics trotz der vorübergehend wirklich guten Stimmung an den Börsen, die langfristige Leistungsfähigkeit der dynamischsten Volkswirtschaft und größten Volkswirtschaft der Welt mit Sicherheit unterspülen wird, praktiziert die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, nämlich China, vor den Trümmern eines strukturell obsoleten Wachstumsmodells ebenfalls eine nach innen gewandte Beggar thy neighbor oder vielleicht sogar besser Beggar thy world Politik und multipliziert diese Effekte.
Das müssen wir kurz erklären. Beggar thy neighbor, das ist ein Ausdruck aus der Handelspolitik, den wir in diesem Podcast überraschenderweise noch nicht erwähnt haben. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass du das auch mal erwähnst, weil das ist eine derzeit sehr weit verbreitete wirtschaftspolitische Strategie, bei der ein Land versucht, seine Wirtschaft auf Kosten anderer Länder oder seiner Nachbarn eben zu stärken. Und es hat kurzfristig Vorteile, also man verschafft sich damit kurzfristig Vorteile. Warum sage ich jetzt kurzfristig? Weil langfristig leidet die ganze Weltwirtschaftsordnung, so wie wir sie kennen, der globale Handel, und dann leiden wieder alle darunter.
Und genau das, dieses Beggar thy neighbor, genau das machen die Chinesen. Nämlich statt schmerzhafter Reformen zur Ankurbelung des privaten Konsums setzt Xi Jinping auf Export von Überkapazitäten und trifft dabei natürlich auf Zollschranken in seinem größten Markt. Für Batterien, für Halbleiter, für Solarpaneele, für Elektronik, für alles, wo alle gern selber eine resiliente heimische Produktion hätten. Und der Rest der Welt, Industriestaaten und Entwicklungsstaaten, steht vor einer Flut subventionierter chinesischer Waren, die dorthin umgeleitet werden, gepaart mit der Bedrohung der eigenen Exporte durch die amerikanische Zollpolitik und kann entweder die Beschädigung der eigenen Exportindustrien in Kauf nehmen oder wachstumsbremsende Handelsbarrieren einziehen. Nicht? Dieser gleichzeitige Export von Störfaktoren durch China und durch die USA bedroht das globale Wachstum, bedroht die Stabilität der Weltwirtschaft, beschleunigt die geoökonomische Fragmentierung und beschert vielen Regierungen, die die letzten Wahlen alle gewonnen haben mit dem Versprechen auf bessere Zeiten, siehe Österreich, nicht, ein schmerzhaftes Rendezvous mit der Wirklichkeit.
So weit, so wild. Genau über diese Ursachenforschung und die Risikolandschaft haben wir in den letzten Folgen dieses Podcasts sehr ausführlich gesprochen. Jetzt kommen wir mal zum Kerngeschäft unseres Podcasts, zum Kerngeschäft der Außenwirtschaft Austria. Was bedeutet das für Unternehmen, die international tätig sind? Wie können sich diese in dieser neuen Hackordnung überhaupt noch behaupten? Wie können sie den vielen Fallbeilen, die da drohen, entgehen, dass man nicht wo reinrennt in eine Falle und dann ist schon der Kopf ab oder zumindest ein großes Geschäft ist abgehackt? Kannst du mal diese Disruption, die wir da erleben, aus Sicht von Unternehmen beschreiben, bitte?
Also wie geopolitische Rezession auf Unternehmen wirkt, ist natürlich von ihrer Größe und vom Art und Umfang ihres internationalen Engagements abhängig. Also für Großunternehmen mit Standorten in den USA und Asien, mit komplexen Lieferketten und mit Absatzstrategien, die alle weltweit relevanten Zielmärkte und Zielgruppen umfassen, gibt es immensen geostrategischen Handlungsbedarf. Ihre heimischen Zulieferer sind mitgehangen und damit mitgefangen, aber auch außerhalb dieser direkt betroffenen industriellen, exportorientierten Ökosysteme gibt es in einer konjunkturell verzahnten Welt, keine Insel der ökonomisch Seligen, weil weltumspannende Krisen, Kriege und Konflikte, die oft sehr weit entfernt verortet werden, irgendwann erfahrungsgemäß an jeder Tür und in jeder Unternehmensbilanz ankommen. McKinsey, PricewaterhouseCoopers, viele der Consultancies haben sich mit diesen Themen auseinandergesetzt, allerdings nur sehr punktuell. Vor einigen Wochen hat aber Ernst & Young eine wahnsinnig spannende Unterlage publiziert, nennt sich Geostrategic Outlook 2025, in der der Perspektivenwechsel von den eigentlich ja immer gleichen geopolitischen Themen zur Unternehmenssicht auf diese Themen umfassend gelingt und in praktische Handlungsempfehlungen mündet. Ist im Internet verfügbar und kann wahrscheinlich auch in den Shownotes verlinkt werden.
Werden wir machen. Um welche Themen geht es da genau? Also was sind die Themen für heimische Unternehmen, die Sie jetzt beachten müssen?
Da geht es im Augenblick, glaube ich, also zumindest für die nächsten 12 oder 24 Monate um drei Themenstränge. Um Politik nach den No-to-Status-Quo Wahlergebnissen des Superwahljahres 2024, wo in über 50 Ländern gewählt wurde und wo fast überall die regierenden Parteien die Wahlen verloren haben. Es geht um den Umgang mit dem Abschichten von Abhängigkeiten, das Primat der Resilienz in der Gestaltung der nationalen Sicherheits- und Wirtschaftspolitik wirkt direkt auf Unternehmen. Und es geht natürlich um den immer engeren Manövrierspielraum von Firmen im Kreuzfeuer geopolitischer Rivalitäten.
Also zu Punkt 1, 2024 haben in vielen Ländern dieser Welt populistische extreme Parteien dazugewonnen oder sind an die Macht gekommen. Das führt neben dem Protektionismus zur Kehrtwendung in der Klima- und Umweltpolitik und es führt aber auch zu einer Einschränkung der Zuwanderung und zu innerpolitischen Destabilisierungen in all diesen Ländern. Was ist da zu tun?
Man muss, glaube ich, im Auge behalten, dass wo immer die Schrauben bei der Zuwanderung angezogen werden, eine Neubewertung von Arbeitsmarktrisiken notwendig ist. Jede Lücke im Niedriglohnbereich, wo das natürlich zuerst schlagend wird, verschärft den bestehenden Fachkräftemangel über das gesamte Qualifikationsspektrum. Darüber hinaus hat schon die Neuregelung des Immigrationsregimes im Zug des Abgangs der Briten aus der Europäischen Union, Stichwort Brexit, gezeigt, wie schnell es dabei auch zu ungewollten Behinderungen bei der Rekrutierung von hochqualifizierten Fachkräften kommen kann und sogar den Intercompany-Transfer, also das Verschieben von Führungskräften von einem zum anderen Unternehmen beeinträchtigen kann. Das heißt, Standortwahl und Verlagerung von Betriebsstätten müssen daher in Zukunft mehr als bisher unter Berücksichtigung der Auswirkungen restriktiver Immigrationsregime auf die Verfügbarkeit von Arbeitskräften entschieden werden. Zweitens braucht es in politisch unruhigen Zeiten eine darauf abgestellte Politik- und Risikoanalyse. Die Folgen der Fragmentierung der politischen Landschaft in Mehrparteiensystemen müssen von Unternehmen in allen ihren Märkten aufmerksam im Auge behalten werden, weil die Magersucht, die Schwäche des politischen Establishments das Risiko von politischen Kehrtwendungen und Überraschungen natürlich massiv erhöht hat. Unternehmen müssen personelle Ressourcen vorsehen, um politisch am Ball zu bleiben. Und noch einmal, nicht nur am Heimmarkt, sondern überall sonst, wo sie noch tätig sind. Und fast noch wichtiger ist eine unternehmerische Vorbereitung auf soziale Instabilität und die zunehmend kontroversielle politische Themenlandschaft in der Unternehmenskommunikation. Die Polarisierung der Gesellschaften erhöht die Wahrscheinlichkeit von gesellschaftlichem Aktivismus. Das heißt, wenn Unternehmen sich politisch positionieren, und das müssen sie in Zukunft, dann drohen Reputationsrisiken. Wer nicht eines Tages auf der falschen Seite seiner Investoren, Eigentümer, Kunden oder seiner Belegschaft aufwachen will, braucht umfassende Kommunikationsstrategien für den internen und externen Umgang mit sensiblen politischen Themen. Da denke ich an Inklusion, Bildung, Innovation, Umwelt.
Kommen wir zum nächsten Thema, ich nenne es mal profan, Steuern und Schulden. Die weltweite Staatsverschuldung erreichte laut Internationalem Währungsfonds Ende 2024 100 Billionen US-Dollar, habe ich mir rausgeschrieben. Und eine zweite Zahl, die durchschnittliche Verschuldung im Verhältnis zum BIP stieg für OECD-Mitglieder von 104% im Jahr, was eh schon sehr hoch ist, im Jahr 2019, auf 113% im Jahr 2023. Das heißt, stark steigende Kosten für den Schuldendienst. Wir sehen das auch in den innenpolitischen Diskussionen in Deutschland und in Österreich. Das wird ohne Maßnahmen auf der Einnahmenseite selten gestemmt. Was kommt von dieser Front auf die Unternehmen zu? Womit müssen sie rechnen?
Also ich glaube, was auf Unternehmen, auf Firmen zukommt, ist die wohl meist ungünstige Antwort auf die große Rätselfrage für Regierende. Wie soll man Haushaltsdefizite und Schuldenstand in den Griff bekommen, ohne gleichzeitig die Wähler mit wachstumspolitisch ohnehin umstrittenen und schwierigen Sparpolitiken nicht den Flötenspielern mit den Heilsversprechen in die Hände zu treiben oder in die Arme zu treiben? In Westeuropa kommen dazu noch hohe Gewöhnungseffekte an den Vollkaskostaat und Erwartungshaltung an ein nicht mehr finanzierbares Niveau von öffentlichen Diensten und Sozialleistungen und machen natürlich in einem populistisch geprägten Umfeld jede Einschränkung zu einem politischen Drahtseilakt. Auf der anderen Seite, und das ist auch schon angesprochen, wer auf seinen Händen sitzt, den bestraft der Markt. Was kommt, sind Steuererhöhungen, die Schließung von Steuerschlupflöchern, Maßnahmen zur Verbesserung der Steuereinhebung, branchenspezifische Steuern wie Umweltabgaben oder Digitalsteuern, wie sie Kanada jetzt eingeführt hat. Und was Unternehmen in einer solchen Situation tun müssen, ist nicht darauf zu vergessen, dass Schuldendynamik und Sparpolitik natürlich auch die öffentliche und die private Nachfrage im Würgegriff halten. Man muss in wichtigen Märkten genau beobachten, was da passiert und gegebenenfalls zeitgerecht über die Anpassung von Wachstumszielen solche Veränderungen in der Finanzplanung berücksichtigen. Dazu gehört auch, dass international aufgestellte Akteure mit hohem Risikopotenzial auch für den Fall von Staatsschuldenkrisen Szenario- und Notfallsplanung für die Liquiditätsversorgung von ihren Betriebsstätten und unter Umständen sogar für die Kapitalrückführung in der Schublade haben. Von immenser Bedeutung in einer solchen Situation und in der Zwangsjacke dieses Umfelds ist natürlich auch Lobbying. Lobbying im besten Wortsinn, also eine geschickte und gescheite politische Überzeugungsarbeit im Dialog mit Politik, mit Öffentlichkeit, um steuerpolitische Vorhaben mitzugestalten, um auf indirekte und ungewollte Konsequenzen hinzuweisen und sich dabei nicht nur als profitgieriger Interessensvertreter, sondern als Anbieter von gesamtwirtschaftlich verträglichen Lösungen zu positionieren. In Österreich hat dieser konstruktive Dialog ja dank gesetzlicher Interessensvertretung und Sozialpartnerschaft eine lange und, wie ich meine, wirklich rühmliche Tradition. Aber die wenigsten Unternehmen, und mir ist das in meiner Tätigkeit in den USA und in Großbritannien eigentlich erschreckend aufgefallen, engagieren sich in anderen Märkten, auch wenn sie dort mit großen produzierenden Niederlassungen existenziell bedeutende Ertragsbeiträge erwirtschaften.
Also internationales Lobbying oder Lobbying in externen Märkten, in internationalen Märkten, wo man tätig ist, muss man dann auch machen und darf sich nicht nur auf seinen Heimmarkt konzentrieren. Kommen wir zur nächsten Falle, wo ein Fallbeil auf Unternehmen herunterzukommen droht. Das ist diese staatlich verordnete Abschichtung von Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Staaten. Du hast das vorher genannt, das neue Primat der Resilienz. Bis vor kurzem war diese weltweite Arbeitsteilung der Globalisierung gewinnbringend für viele verschiedene Seiten. Deswegen hat es jeder betrieben. Und jetzt plötzlich wird es auch bei uns in Europa als Sicherheitsrisiko empfunden. Und außerdem kommt es zu massiven staatlichen Eingriffen in die Lieferketten. Und zwar eben Protektionismus, haben wir schon erwähnt. Industriepolitische Lenkungsmaßnahmen gibt es aller Arten. Subventionen, Anreizsysteme, Steuervorteile. Auch ein internationaler Wettlauf wieder. Und das hat zum Ziel das sogenannte Reshoring, über das wir schon viel gesprochen haben in diesem Podcast, bei der energiekritischen Infrastruktur, Luftfahrt, Raumfahrt, Verteidigung, Digitaltechnik, Datenverarbeitung und das alles mit dem Fokus auf die sogenannten dualen Technologien. Das heißt, die kann man sowohl zivil, aber auch als militärisch anwenden, Halbleiter, KI, Quantencomputing. Was macht man mit diesem Thema, mit diesem Primat der Resilienz, ist ein schöner Satz. Das klingt nicht so brutal, was ich jetzt da so erzählt habe. Das ist schon eher brutaler. Was heißt das jetzt für die Firmen?
Es heißt auf jeden Fall eine zwangsläufige Konzentration von Handelsströmen innerhalb der neuen Blöcke. Und das macht das Netz der Lieferbeziehungen zwischen Unternehmen und wahrscheinlich noch komplexer und vermutlich auch teurer. Im besten Fall kommt es zu einer Umleitung von diesen Warenströmen über sogenannte Verbindermärkte oder Connector Economies. Das sind oft Schwellenländer mit vorteilhaften Standorten, die über funktionierende Handels- und Investitionsbeziehungen zu allen geopolitischen Lagern, also China, EU, USA, verfügen und jetzt in der Zwischenzeit auch oft Anreizsysteme für unternehmerisches Engagement geschaffen haben. Indien forciert zum Beispiel mit der Fortsetzung des Production-Linked Incentive Schemes Investitionen in 13 Schlüsselsektoren. Mexiko zählt gemeinsam mit der USA, mit Kanada, Deutschland und Großbritannien zu den 5 führenden Investitionszielmärkten des Jahres 2025, wobei natürlich zu klären ist, ob sich die Frau Scheinbaum mit dem irrlichternden Herrn Trump in irgendeiner Form einigen kann. Südostasien bleibt mit großer Wahrscheinlichkeit die wichtigste Destination für ausländische Direktinvestitionen. Aber auch zum Beispiel die Länder des Gulf Cooperation Councils, also Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, bringen sich mit tatkräftiger Umsetzung sehr geschickter nationaler Entwicklungsstrategien immer mehr als Investitionsstandorte und als solche Verbindermärkte in Stellung. Das ist, was passiert. Was Unternehmen tun müssen, ist in einer solchen Situation ihre Sichtwinkel und Investitionsspielräume zu erweitern. Das ist mühsam, das ist arbeitsintensiv, aber auch auf dem zunehmend fragmentierten Spielplatz des internationalen Geschäfts unvermeidlich. Da geht es um 3 Dinge. Es geht erstens einmal darum, in strategischen Sektoren unterschiedliche nationale Anreizsysteme, sprich Steuervergünstigungen hier, Subventionen dort, staatlich garantierte Investitionen anderswo zu kennen und zu nutzen. Aber es geht auch darum, mehr als bisher Partner für strategische Allianzen oder auch Übernahmekandidaten in solchen Verbinder-Volkswirtschaften zu identifizieren, weil solche Allianzen nicht nur den raschen Zugang zu neuen Märkten und neuen Lieferketten aufschließen, sondern natürlich auch Kooperation mit einheimischen Unternehmen es einfacher macht, neue regulatorische Rahmenbedingungen zu bewältigen. Und es geht drittens, und das erscheint mir fast am wichtigsten, besonders darum, Handelsstrategien und Finanzinstrumente zu überdenken und anzupassen. Viele Unternehmen fahren heute eine sogenannte Totalmarktstrategie, also eine umfassende Abdeckung aller relevanten Märkte, aller Zielgruppen sollten sich vielleicht vor dem Hintergrund zunehmend gestörter Wirtschaftsbeziehungen überlegen, ob vielleicht Teilmarktstrategien, also ein Fokus auf bestimmte Märkte, auf bestimmte Zielgruppen nicht sinnvoller wäre. Auch bei der Lagerhaltung und bei der Distributionslogistik muss man zukünftige Hindernisse für die Warenströme mitdenken und mitplanen. Lohnt sich es wirklich einmal ums Eck zu schauen und ums Eck zu denken. Und zu guter Letzt müssen Firmen mehr und mehr den Einsatz von Finanzierungsinstrumenten zur Absicherung gegen Zölle überlegen. Das war in der Vergangenheit kaum ein Thema. Hedging. Und möglich und noch viel wichtiger wahrscheinlich mögliche Zollbarrieren schon bei der Produktpreisstrategie oder bei der Entwicklung von Produktpreisstrategien berücksichtigen.
Gut, nächstes Thema. Ein Problemfeld, das wirklich auch allen Unternehmen unter den Nägeln brennt. Die Klimapolitik wird immer mehr zur Hochschaubahn. Also jahrelang haben Zivilgesellschaften und Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, aber auch Energiekrisen und Extremwetterereignisse weltweit dafür gesorgt, dass der Fokus sehr war auf der Energiewende und den grünen Technologien. So, jetzt plötzlich werden die Auswirkungen des Klimaschutzes auf das Wirtschaftswachstum und die internationale Wettbewerbsfähigkeit wieder wichtiger genommen und zu den bestimmenden Parametern in der Klimapolitik. Also Donald Trump sagt Drill, Baby, Drill. Und die EU-Kommission weicht ihren eigenen Green Deal auf wieder. Stichwort Lieferketten, Stichwort Verbrennermotor. Da kann man jetzt sagen, aus Sicht der Industrie ist das durchaus erfreulich. Also die freuen sich drüber, aber kein Betrieb dieser Welt freut sich drüber, wenn er nicht planen kann. Und das ist jetzt jenseits jeder Planbarkeit, wenn man nicht weiß, darf ich jetzt ab 2035 noch mit einem Verbrennermotor fahren oder nicht? Welches Fahrzeug soll ich mir jetzt kaufen? Betrifft nicht mal nur die Industrie, betrifft auch jede Privatperson. Wer soll sich da noch auskennen?
Es wird zunehmend schwieriger. Man muss sich dabei vor Augen halten, dass die Energiewende per se nicht abgesagt ist. Da wurde viel zu viel bereits investiert, aber sie zerfällt zunehmend und das hast du angedeutet und angesprochen, in viele nationale Energiewenden, die unterschiedlichen wirtschaftlichen, geopolitischen, preislichen Zwängen folgen und damit zu unterschiedlichen Ansätzen und zu unterschiedlichen Geschwindigkeiten führen. Lass mich noch was dazu bauen zu der Verwirrung. China hat vor, bis 2030 500 Milliarden Dollar in Solar- und Windenergie und 800 Milliarden Dollar in den Netzausbau zu investieren. Australien, Brasilien, Indien, Japan haben ehrgeizige Investitionsvorhaben im Bereich saubere Technologien, Energiewende. Gleichzeitig wird Brasilien zum viertgrößten Erdölexporteur, weil das Land eine, und die angeschlagene brasilianische Volkswirtschaft die Exporterlöse braucht. USA ist wahrscheinlich das schwierigste Kapitel. Dort wurde der Klimawandel ja vermutlich per Dekret abgeschafft und der fossile Brennstoff wieder als Allheil oder Allheizmittel entdeckt. Trotzdem werden im Rahmen des riesig dotierten Fördertopfs Inflation Reduction Act der Biden-Administration bereits zugewiesene Förderungen und Investitionen für saubere Technologien weiter ausgeschüttet, während nicht zugewiesene Mittel vielleicht umgeleitet werden, aber nicht einmal das ist sicher, weil in der Vergangenheit 4/5 dieser Mittel in republikanische Wahlkreise geflossen sind und die Öl- und Gasindustrie, die ja seit kurzem den Energieminister stellt mit dem Fracking-Unternehmer Chris Wright, sich mit diesen Mitteln sozusagen die Reinkarnation per CO2-Abscheidung und grünen Wasserstoff finanziert. Die EU, du hast das auch schon gesagt, bringt ihren mit 380 Milliarden Dollar dotierten Clean Industrial Deal auf die Schiene und verspricht gleichzeitig die Rücknahme der ESG-Berichterstattung und einen Abbau der regulatorischen Belastungen für die Unternehmen. Und gleichzeitig, und das wird oft unter den Tisch gewischt, kommt die preisliche Wettbewerbsfähigkeit grüner Technologien massiv unter die Räder. Zwei Drittel der Verbraucher können sich umweltfreundliche Alternativen in der Mobilität oder beim Heizen eigentlich nicht leisten. Und bisher konnte diese Kostenlücke durch staatliche Subventionen und Anreize geschlossen werden, die es übrigens auch für Investitionsgüter gab, was angesichts ausufernder Haushaltsdefizite zukünftig wohl kaum mehr finanzierbar ist. Das stellt Unternehmen vor folgende Herausforderungen. Regulatorische Unberechenbarkeit, also uneinheitliche Vorschriften, wirken auf das, was man grenzüberschreitende Interoperabilität nennt. Also um den automatisierten Austausch mit Schwesterunternehmen, mit Niederlassungen, mit Lieferanten. Und diese Unberechenbarkeit muss in Planungsprozessen antizipiert und berücksichtigt werden. Und Unternehmen müssen auch vor allem die unterschiedlichen klima- und energiepolitischen Schwerpunktsetzungen der Regulatoren in allen ihren Zielmärkten, unterschiedliche Schwerpunktsetzungen in vielen Zielmärkten kennen und Geschäftsmodelle und Wachstumsstrategien daran anpassen. Nur wer versteht, wer, wann, auf welche grünen Projekte setzt, kann von Anreizsystemen profitieren, kann Kapitalkosten niedrig halten und gut wäre es dann darüber hinaus auch noch, wenn man die Erwägungsgründe der Regulatoren mitversteht, weil wenn sich die Ursachen ändern, dann verschieben sich oft die Prioritäten und dann werden Wachstumserwartungen schnell zu Investitionsfallen. Letztlich müssen Unternehmen, und da bleibe ich jetzt kurz, weil das ist ein sehr technisches Thema, bei jedem Griff in die Lieferketten auch die möglichen Auswirkungen auf die eigenen CO2-Emissionsziele oder Berichtspflichten im Kopf behalten.
Extrem schwieriges, mühsames Thema für jedes Unternehmen. Kommen wir noch zum Schluss nochmal zum schwierigsten Thema zurück, zum Krieg. Seit 2020, das habe ich mir rausgeschrieben, toben dort, wo auch das internationale Geschäft läuft, pro Jahr im Schnitt 56 bewaffnete Konflikte. In den zwei Jahrzehnten davor waren es zwar immerhin auch, und jeder Krieg ist zu viel, aber waren es nur unter Anführungszeichen 45. Und die Rüstungsausgaben sind seit 2015, also in den vergangenen 10 Jahren, um 25% gestiegen, aber die Hälfte davon entfällt jedenfalls auf die USA und auf China. Und dazu kommen dann sozusagen die unmittelbaren Konfliktpotenziale noch. Taiwan haben wir in diesem Podcast schon öfter behandelt. Noch nicht so eingängig behandelt haben wir die koreanische Halbinsel, müssen wir wahrscheinlich auch nochmal tun. Die Bedrohung durch maritime Grenzkonflikte haben wir ein bisschen im Podcast mit Herfried Münkler angesprochen. Antarktis, Indischer Ozean, Südchinesisches Meer, also die Geopolitik der Ozeane wäre ein wichtiges Thema, das wir zwar auch mal besprechen sollten. So, und dann gibt's noch ein Thema, das du vorher auch schon angerissen hast. Diese neue hybride Kriegsführung, also Desinformation und Spionage, die sogenannte Superversion, das bezeichnet also eben geopolitische Maßnahmen, verdeckte Maßnahmen, mit denen man ein anderes Land destabilisiert, erleben wir sogar in Deutschland und in Österreich, wenn vermutlich russische Desinformationskampagnen unsere Wahlergebnisse beeinflussen oder die Menschen mit Anti-Impfkampagnen, haben wir auch in einer Folge über die Macht der KI mal besprochen, quasi die Menschen auch Angst erzeugt wird bei gewissen Themen wie Impfen zum Beispiel oder bei Bettwanzen in Paris. Also wir sind von Subversion und Desinformation betroffen und dann gibt es noch den sogenannten Proxy-Terrorismus, auch was Schreckliches, und zwar, dass ein Staat eine nichtstaatliche Akteursgruppe unterstützt, also eine terroristische Aktion indirekt unterstützt, ohne dass man das eigentlich so genau weiß, fließt verdecktes Geld und Sorgen an einem anderen Ort der Welt für einen Krieg, für einen bewaffneten Konflikt, um von etwas anders abzulenken oder sich in dieser Region irgendwelche Vorteile zu verschaffen. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel der Iran, der die libanesische Terrororganisation Hisbollah unterstützt, oder Russland, die Söldnertruppe Wagner in gewissen Regionen Afrikas, mit denen für Destabilisierung sorgen. So, also noch ein Riesenproblemfeld. Was sagst du da den Unternehmen? Was kann man da tun? Ich meine, da geht es ja wirklich schon ans Eingemachte, womit sich Unternehmen bis vor kurzem überhaupt nicht beschäftigt haben.
Das ist leider tatsächlich das schwierigste Kapitel, weil gerade in dieser Wirkungsdimension der Geopolitik sich das Unvorhersehbare oft mit massiven Auswirkungen aufs Geschäft parkt, nicht? Und da bewegen sich auch die Handlungsempfehlungen von Ernst Young eher auf dünnem und allgemein gehaltenem Eis, ne? Aber man kann sich dem Thema natürlich nähern. Und zwar, ich glaube, es ist wichtig, dass Unternehmen, gerade wenn es um schwer Vorhersehbares wie alle diese von dir aufgezählten Phänomene geht, ihre Notfallsplanung verbessern und über geschickt gesetzte Informationsfilter Frühwarnsysteme etablieren, die sowohl alle ihre Betriebsstätten, alle ihre Lieferketten, aber auch die Sicherheit des Personals an all ihren Standorten zum Gegenstand haben. Ich darf bei der Gelegenheit daran erinnern, dass natürlich die Außenwirtschaftscenter, also die Auslandsbüros der Wirtschafts Kammer natürlich dafür da sind, die notwendigen Informationen und Analysen aus den ihnen betreuten Märkten dafür zu liefern, die dann in diese Frühwarnsysteme eingespielt werden sollen. Die ACs berichten in unterschiedlichen Formaten regelmäßig und sehr oft tagesaktuell über wirtschaftliche Maßnahmen in ihren Betreuungsbereichen, über Anreizsysteme, über Industriepolitik, über Zölle, Sanktionsregime, Regulierung, Deregulierung, aber auch natürlich über politische Krisen und Bedrohungen durch Krieg und Proxy-Terrorismus und andere Maßnahmen hybrider Kriegsführung. Das kann man nach Ländern und Themen filtern, aber man kann natürlich auch individuelle Beratungsprojekte und Informationsbeschaffungsprojekte mit einzelnen Büros aufsetzen. Zum Thema zurück, McKinsey propagiert als Methodenlehre für die Vorbereitung auf dieses Phänomen Krieg die Wiedergeburt des Szenario-Plannings, also des Planens, des Denkens in Szenarien, an dessen Ende dann umfassende Notfallspläne für 2, 3 unternehmensentscheidende geopolitische Risikoszenarien stehen. Und ein Wort noch dazu, um sich das besser vorstellen zu können, sie teilen das ein in schwarze Schwäne, graue Nashörner und Silberstreifen. Schwarze Schwäne sind unvorhersehbare Ereignisse mit großer Wirkung, also zum Beispiel die russische Invasion in der Ukraine war ein schwarzer Schwan, das hat man nicht vorhersehen können. Solche Ereignisse sind von Natur aus unberechenbar, aber müssen in den Szenarien irgendwo zumindest am Rande mitgedacht werden. Politische Implosion einer großen Volkswirtschaft, gewaltsame Absetzung einer Regierung, militärische Konflikte, katastrophale Klimaereignisse wie Hungersnöte oder Migration. Graue Nashörner sind dann die wahrscheinlichen Ereignisse mit großer Auswirkung. Die werden mit hoher Wahrscheinlichkeit schlagend, ohne dass der Zeitpunkt oder das genaue Schadensausmaß vorhergesehen werden kann. Die permanente Taiwan-Krise ist ein gutes Beispiel dafür. Und dann gibt es auch noch Silberstreifen am Horizont, wo Wettbewerbsvorteile aus der Volatilität geopolitischer Risiken entstehen können. Unternehmen müssen Cyberrisiken bewerten und in Cyberresilienz investieren, wobei die schlimmsten Bedrohungen die indirekten sind, nämlich die kritische Infrastruktur wie Transport- und Energienetze betreffen. Und last but definitely not least geht es um das Thema Sanktionen und Compliance. Da steht im Vordergrund das Monitoring eines sehr dynamischen, sehr schnell verändernden Sanktionenumfelds, für dessen Beobachtung in den Unternehmen ausreichende Überwachungskapazitäten bereitgestellt werden müssen.
Vielen Dank, Christian. Das waren wirklich sehr spannende Insights. Eine Frage zum Schluss. In der Wirtschaft lernt man zu priorisieren. Gibt es irgendein Thema, das besonders dringlich ist, das Vorrang hat?
Nicht wirklich, glaube ich. Nicht alles, was auf der Welt schiefläuft, wirkt auf jedes Geschäftsmodell. Aber man muss sich immer vor Augen halten, dass sich etwas grundlegend verändert hat. Nach 30 Jahren geopolitischer Langeweile ist das geopolitische Risiko weitgehend unterbewertet. Herkömmliche Risikomanagementmethodik fokussiert auf nichtpolitische, also finanzielle, marktbezogene und wirtschaftliche Indikatoren dieser Risk Exposure, also dieses Ausgesetztseins. Geopolitische Risiken sind in der traditionellen Methodik bisher nur dann relevant gewesen, wenn sie eine unmittelbare Bedrohung dargestellt haben. Aber in einer geopolitischen Rezession wird die ständige Beobachtung des Lagebildes ein daraus abgeleitetes Verständnis für die Verwundbarkeit des eigenen Unternehmens und planende Vorbereitung auf den schlimmsten, zweitschlimmsten und drittschlimmsten Fall zu einer wichtigen Führungsaufgabe, die auch in die vorhandenen Strukturen der Unternehmenssteuerung integriert werden muss. Das heißt, man muss die Wirkungsdimensionen der Geopolitik, die wir jetzt besprochen haben, an Top-Management-Führungspositionen zuweisen, dort verorten und dort bearbeiten lassen. Noch einmal, die Bedrohung durch geopolitische Risiken im Zeitalter der geopolitischen Rezession ist permanent, imminent, um mit einer total anspruchsvollen Formulierung zu enden.
Ja, vielen Dank, Christian. Ein Spruch, den du heute auch erwähnt hast, an den du mich erinnert hast, fand ich sehr spannend. The jury is still out. Also die Geschworenen haben ihr Urteil noch nicht verkündet, haben noch nicht gesprochen. Das, finde ich, trifft auf alles, was wir jetzt hier gesagt haben, zu. Das geopolitische Urteil ist überhaupt nicht gesprochen. Das Einzige, was sicher ist, ist, dass nicht sicher ist in der Geopolitik. Daher können wir den Unternehmen empfehlen, sie müssen achten auf schwarze Schwäne, graue Nashörner und auch auf die Silberstreifen am Horizont, weil das ist immer so in der Wirtschaft. Bei all den Risiken darf man die Chancen nicht außer Acht lassen. Never waste a good crisis. Und wir sind in der Dauer-Crisis. Und wenden Sie sich an das Außenwirtschaftscenter Ihres Vertrauens. Dort wird Ihnen geholfen. Vielen Dank, Christian. Bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.
Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das heißt für Sie, bitte abonnieren Sie diesen Podcast, denn hier erfahren Sie alles, was Sie über Geopolitik und Weltwirtschaft wissen müssen. Wir können Sie vor den schwarzen Schwänen nicht bewahren, aber wir können Ihnen die Silberstreifen am Horizont aufzeichnen und die grauen Nashörner, die haben wir in unserem Scenario Planning, was wir hier in diesem Podcast betreiben, auf die können wir Sie natürlich vorbereiten. Und wenden Sie sich bitte wie immer an das Außenwirtschaftscenter der Wirtschaftskammer Österreich Ihres Vertrauens. Lookout Wirtschaftsstories aus aller Welt, aus erster Hand, aktuell fundiert, inspirierend. Und damit Sie auch keine Folge wirklich verpassen, klicken Sie doch jetzt auf die Glocke.